Hallo und willkommen. Sie haben uns ein Bündel Papiere geschickt, das auf den ersten Blick wirkt wie, tja, wie eine ziemlich trockene Verwaltungsstrategie.
So ein typisches Behördendokument.
Genau. Klimawandel-Anpassungskonzept für den Landkreis Kusel. Aber wenn man genauer hinschaut, und das haben wir getan, dann steckt da ein wirklich radikaler Plan dahinter.
Eine Vision, wie sich eine ganze Gesellschaft neu organisieren könnte.
Absolut. Das Fundament, auf dem das alles aufbaut, ist, ehrlich gesagt, ziemlich alarmierend. Die Papiere zitieren neueste Warnungen
von zwei der wichtigsten deutschen Gesellschaften für Meteorologie und Physik, also DMG und DPG. Und die sagen, eine globale Erwärmung von 3 Grad Celsius ist nicht mehr nur ein fernes Szenario für das Ende des Jahrhunderts. Nein, es könnte schon 2050 soweit sein.
Und für einen Ort wie den Landkreis Kusel ist das ja keine abstrakte Zahl.
Wäre also, man muss es so sagen, katastrophal.
Und genau deshalb, so argumentieren die Autoren, reichen die bisherigen Pläne nicht mehr.
Dieses schrittweise Anpassen, hier ein bisschen was, dort eine Maßnahme, das ist vorbei. Sie fordern einen kompletten Paradigmenwechsel.
Paradigmenwechsel ist ein großes Wort. Was bedeutet das denn konkret?
Es bedeutet, wegzukommen von diesen rein technischen, reaktiven Einzelmaßnahmen. Also nicht nur zu fragen, wie bauen wir einen höheren Deich?
Sondern das große Ganze in den Blick zu nehmen.
Ganz genau. Die Papiere schlagen eine ganzheitliche, eine systemische Resilienzstrategie vor. Und als Leitbild, da taucht immer wieder ein Begriff auf. Die Gaia-Hypothese.
Also die wissenschaftliche Idee, die Erde als ein sich selbst regulierendes, quasi lebendiges System zu betrachten.
Exakt.
Okay, das klingt jetzt aber doch sehr abstrakt. Unsere Aufgabe ist es also heute, diesen Entwurf für Sie zu analysieren. Wir wollen verstehen, was diese gaianische Perspektive im Alltag für eine ländliche Region wie Kusel bedeuten soll.
Und der Plan stützt sich da auf 5 strategische Module.
Genau, die den Landkreis krisenfest machen sollen. Okay, packen wir das mal aus.
Fangen wir bei der Dringlichkeit an.
Ja, um die zu verstehen, müssen wir uns zuerst die lokalen Auswirkungen ansehen, die in den Papieren beschrieben werden. Das ist keine abstrakte Gefahr mehr.
Nein, das ist schon heute messbar. Die Papiere sprechen von sogenannten Hitze-Hotspots.
Also in den dichter besiedelten Gebieten in Orten wie Waldmoor, Lauterecken oder Kusel selbst.
Genau dort. Man hat Temperaturabweichungen von 6 bis zu 14 Grad gemessen im Vergleich zu den umliegenden Wäldern und Wiesen.
14 Grad. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja ein enormer, direkter Hitzestress für die Menschen, die dort leben.
Absolut. Und das ist ja nur die direkte Auswirkung auf den Menschen.
Was passiert mit der Umgebung, mit der Natur?
Und das ist der entscheidende Punkt. Diese Hitze, die löst Kaskadeneffekte aus. Die Dokumente beschreiben ein massives Buchen- und Eichensterben.
Die ganze Kulturlandschaft des Nordpfälzer Berglands ist also bedroht. Die ist ja auch wichtig, um nachts Kaltluft zu produzieren.
Genau diese Funktion ist bedroht. Und hier, genau hier, setzt dieser Paradigmenwechsel an. Anstatt nur die Symptome zu bekämpfen, also vielleicht Klimaanlagen zu installieren,
wird vorgeschlagen, das System als Ganzes zu heilen.
Richtig. Der Landkreis wird quasi als ein lokaler Gaia-Ausschnitt betrachtet.
Und was bedeutet das? Heißt das, man lässt einen Bach einfach wieder seinen eigenen Weg finden, anstatt ihn zu begradigen, weil das System es dann selbst regelt?
Das ist ein perfektes Beispiel. Es geht darum, die Leitfrage komplett umzudrehen. Bisher war die Frage, wie schützen wir uns vor den Folgen des Klimawandels? Genau. Die neue Frage ist, wie gestalten wir unsere Landschaft, unsere Gemeinschaft, unsere Wirtschaft so, dass sie ihre regulierenden Funktionen wieder selbst herstellen kann?
Also Kühlung, Wasserspeicherung, Stabilität. Man arbeitet mit dem System, nicht gegen es.
Auf den Punkt gebracht. Verstehe. Um das zu erreichen, schlagen die Papiere eine integrierte Strategie vor. Sie ruht auf 5 Säulen oder Modulen: Demokratie, Versorgung, Kreislauf, Natur und Innovation. Und hier wird es wirklich interessant. Ja, denn die Lösungsansätze sind teilweise, also sehr unkonventionell. Fangen wir mal mit dem ersten Modul an: digitale Demokratie.
Das ist überraschend. Ich hätte jetzt mit Solaranlagen oder so etwas gerechnet.
Das ist Absicht. Der Plan argumentiert, dass jede technische Lösung scheitert, wenn die Menschen nicht mitgenommen werden, wenn sie den Prozess nicht selbst gestalten.
Deswegen steht am Anfang die Plattform www.citizennet.de.
Und die wird in den Papieren aber nicht nur als Diskussionsforum beschrieben,
sondern
als digitales Nervensystem und als operatives Steuerungsinstrument.
Okay, digitales Nervensystem klingt gut, aber was macht's denn anders als so eine normale Bürger-App, wo man vielleicht Schlaglöcher melden kann?
Der Ansatz ist viel fundamentaler. Die Idee ist, Bürgerbeteiligung zu einem permanenten, einem laufenden Prozess zu machen.
Also sollen die Bürger über die Plattform nicht nur Mängel melden?
Nein, sie sollen aktiv lokale Risiken identifizieren. Zum Beispiel einen Hang, der bei Starkregen rutschen könnte. Sie können Lösungsvorschläge einbringen, darüber diskutieren und am Ende sogar über die Prioritäten abstimmen.
Es geht also um eine echte Verlagerung von Entscheidungsgewalt.
Ja, und das ist nicht nur eine nette Idee, das wird ja auch juristisch untermauert.
Richtig, die Dokumente verknüpfen das explizit mit dem Grundgesetz. Artikel 20 Absatz 2 Satz 2. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie sagen, in einer existenziellen Krise wie dem Klimawandel muss dieser Satz wieder wörtlich genommen werden.
Und operativ umgesetzt werden? Der Hashtag #Vote2027, der da auftaucht, zielt auf eine Abstimmung im Jahr 2027 ab.
Bei der die Bürger über die verbindliche Einführung dieses gesamten Konzepts entscheiden sollen.
Genau. Klimaanpassung wird so von einer reinen Verwaltungsaufgabe zu einem kollektiven Gestaltungsprozess.
Okay, die Leute sind also digital vernetzt und bringen sich ein. Aber Mitbestimmung allein macht ja noch nicht satt. Wie stellen sich die Autoren denn die ganz grundlegende Versorgung der Menschen in der Krise vor? Das bringt uns ja direkt zum nächsten Punkt.
Zur regionalen Versorgung. Das zweite Modul konzentriert sich genau darauf. Und da geht es um ganz handfeste Dinge wie die Wiederbelebung von Dorfläden und die Stärkung von solidarischer Landwirtschaft, also SolarWies.
Das Ziel ist also, die Abhängigkeit von globalen Lieferketten zu reduzieren.
Die ja extrem störanfällig sind.
Ist das nicht nur so eine Art romantische Nostalgie für den alten Tante-Emma-Laden? Oder steckt da ein harter strategischer Gedanke dahinter?
Ein sehr harter. Das Konzept nennt diesen Ansatz einen Klimapuffer.
Klimapuffer.
Wenn globale Systeme unter Stress geraten, sei es durch Klimafolgen wie Dürren anderswo, durch Pandemien oder Krisen, dann wird eine robuste lokale Versorgung zur Grundlage für die soziale Stabilität.
Es geht also nicht um Nostalgie, sondern um Risikovorsorge. Auf der fundamentalsten Ebene. Ernährungssicherheit und die Verfügbarkeit von Dingen des täglichen Bedarfs. Verstehe.
Vom großen Ganzen zu etwas sehr Speziellem. Das nächste Modul heißt biologische Kreisläufe. Und der zentrale Punkt, den die Papiere hier machen, der hat mich wirklich stutzen lassen.
Ich ahne, was kommt.
Insektenlarven zur Verwertung von Biomüll?
Wie bitte? Wie soll das denn eine Säule der Klimaanpassung sein?
Ja, das klingt erstmal gewöhnungsbedürftig, aber es ist ein absolut zentrales Element, um die Idee der Kreislaufwirtschaft wirklich Realität werden zu lassen.
Okay.
Der Gedanke ist, organische Abfälle nicht mehr als Müll zu sehen, der entsorgt werden muss, sondern als eine unglaublich wertvolle Ressource.
Okay. Aber wie funktioniert das in der Praxis? Muss man sich das so vorstellen, dass jeder eine kleine Insektenfarm im Keller hat?
Nein, eher dezentrale, aber professionelle Anlagen. Diese Insektenlarven, meist die der schwarzen Soldatenfliege, sind hocheffizient. Sie wandeln Biomasse in zwei wertvolle Produkte um.
Und die wären?
Hochwertiges Protein. Dieses Proteinfutter kann in der regionalen Tierhaltung eingesetzt werden und ersetzt importiertes Soja.
Das ja oft aus fragwürdigen Quellen stammt.
Genau. Und zweitens, die Larven produzieren einen nährstoffreichen Dünger. Eine Art Superkompost, der direkt wieder in der lokalen Landwirtschaft eingesetzt werden kann, um die ausgelaugten Böden zu verbessern.
Der Nährstoffkreislauf wird also direkt auf Landkreisebene geschlossen.
Anstatt dass Nährstoffe verloren gehen und an anderer Stelle teuer und energieintensiv wiederhergestellt werden müssen.
Das ist faszinierend. Okay, das nächste Modul, natürliche Resilienz, fühlt sich ähnlich kontraintuitiv an. Die Papiere sprechen von den verborgenen Vorteilen von Unkräutern. Ich meine, die meisten Menschen, ich auch, versuchen doch, Pflanzen wie Brennnessel oder Löwenzahn aus dem Garten zu verbannen. Und dieser Plan bezeichnet sie als kostenlose Helfer und Funktionspflanzen. Wie kann das sein?
Das ist ein perfektes Beispiel für das, was man heute naturbasierte Lösungen nennt.
Also anstatt gegen die Natur zu arbeiten?
Genau, nutzt man die Kraft von robusten, anpassungsfähigen Pflanzen. Viele dieser sogenannten Unkräuter sind in Wirklichkeit Pionierpflanzen.
Was heißt das?
Sie haben tiefe Pfahlwurzeln, die verdichtete, kaputte Böden aufbrechen und belüften können. Sie fördern die Humusbildung und helfen dem Boden so, viel mehr Wasser zu speichern.
Was ja bei zunehmenden Dürren und Starkregen entscheidend ist. Man arbeitet also quasi mit der Selbstheilungstendenz der Natur.
Genau. In dieser Gaia-Logik werden diese Pflanzen als Ausdruck des Systems verstanden, das versucht, sich selbst zu heilen.
Und der Plan schlägt vor, diese Prozesse nicht zu bekämpfen, sondern gezielt zu fördern.
Richtig. Anstatt eine Wiese komplett tot zu spritzen, um dann mühsam etwas anzusäen, was dort gar nicht wachsen will, nutzt man die Kraft dieser Pflanzen, um den Boden erstmal wieder fit zu machen.
Das letzte Modul dürfte für Sie besonders relevant sein. Es heißt Innovation durch Vielfalt. Und hier geht es um etwas, das ich so noch nie in einem strategischen Plan gesehen habe.
Ich weiß.
Die gezielte Nutzung neurodiverser Kompetenzen als strategischer Vorteil für die Planung.
Ja. Das ist ein wirklich bemerkenswerter Punkt. Die Dokumente argumentieren sehr überzeugend, dass komplexe, nicht lineare Krisen, und der Klimawandel ist zweifellos so eine, nicht mit standardisierten, linearen Denkweisen gelöst werden können.
Und da kommen neurodiverse Menschen ins Spiel.
Genau. Menschen beispielsweise aus dem Autismus-Spektrum bringen oft kognitive Fähigkeiten mit, die in solchen Situationen Gold wert sind.
Zum Beispiel?
Eine außergewöhnliche Mustererkennung, ein tiefes systemisches Denken und eine extrem hohe Detailwahrnehmung. Sie sehen Verbindungen und Schwachstellen, die neurotypische Menschen oft übersehen.
Das ist eine faszinierende Idee, aber klingt sie in der Praxis nicht auch schwierig? Wie identifiziert man diese Fähigkeiten, ohne Menschen zu instrumentalisieren oder in Schubladen zu stecken?
Die Papiere sprechen darüber, indem sie den Rahmen komplett verschieben.
Wie meinen Sie das?
In den Papieren steht wörtlich, Inklusion ist hier kein sozialer Bonus oder eine nette Geste, sondern ein entscheidender strategischer Vorteil.
Okay, das ist eine starke Aussage.
Es geht nicht darum, jemandem aus Mitleid einen Job zu geben. Es geht darum, aktiv Teams so zusammenzustellen, dass sie Groupthink vermeiden.
Also das Phänomen, dass alle in die gleiche Richtung denken und dadurch viele übersehen.
Genau. Diese Teams sollen Pläne auf Herz und Nieren prüfen und Schwachstellen aufdecken, bevor sie zu Katastrophen führen. Die Papiere bezeichnen das als die beste Versicherung gegen unvorhergesehene Krisen. Es ist eine radikal pragmatische Sicht auf Inklusion. Wow. Okay, jetzt haben wir diese 5 Module. Demokratie, Versorgung, Kreisläufe, Natur und Innovation. Aber das sind ja erstmal einzelne Bausteine. Und genau das ist der Punkt, den die Autoren immer wieder betonen. Das sind keine isolierten Projekte, die man nebeneinander herlaufen lässt.
Sondern?
Sie sind als ein sich selbst verstärkendes System gedacht. Die wahre Kraft, die eigentliche Resilienz, die entsteht erst im Zusammenspiel.
Können Sie das mal einem Beispiel durchspielen? Wie greift das ineinander?
Gerne. Stellen Sie sich vor, ein Bürger meldet über die CitizenNet-Plattform, das ist Modul 1, ein Erosionsproblem an einem Acker.
Okay.
Daraus entsteht eine Diskussion und die Gemeinschaft entscheidet sich, dort eine Zone mit gezielten Funktionspflanzen anzulegen. Also mit den Unkräutern aus Modul 4.
Damit diese Pflanzen gut wachsen, brauchen sie aber nährstoffreichen Boden.
Richtig. Den Dünger dafür liefern die Insektenlarven aus Modul 3.
Und diese Larven wiederum werden mit den organischen Abfällen der lokalen solidarischen Landwirtschaft gefüttert, also aus Modul 2.
Genau.
Und die Planung dieses ganzen vernetzten Ablaufs, die Optimierung der Logistik und das Erkennen potenzieller Fehlerquellen wird von den diversen Teams aus Modul 5 übernommen, weil sie diese systemischen Zusammenhänge besonders gut durchblicken.
Exakt. Es ist also alles miteinander verwoben.
Wenn man einen Schritt zurücktritt, dann versucht der Landkreis Kusel hier, sich als ein lernfähiger Organismus zu begreifen?
Das ist eine sehr gute Metapher. In dieser Metapher ist die Bürgerbeteiligung die Bewusstseinsebene. Die Nahversorgung ist der Stoffwechsel.
Die Ökosysteme sind die Regulationsorgane.
Und die neurodiversen Netzwerke sind sozusagen die Reflexionsknoten des Systems. Es ist nichts weniger als die konsequente Anwendung der Gaia-Hypothese auf die Organisation einer ganzen Region.
Fassen wir das also noch einmal zusammen. Die Dokumente, die Sie uns geschickt haben, sind so viel mehr als nur ein Klimaplan. Es ist im Grunde ein Plädoyer für einen Neustart.
Basierend auf der wissenschaftlichen Realität einer beschleunigten Klimakrise und einem, ja, man könnte sagen, tiefen ökologischen Weltverständnis.
Es ist eine Blaupause, die systemisches Denken, lokale Autarkie und eine wirklich radikale Form der Bürgerbeteiligung miteinander verbindet.
Der entscheidende Punkt ist die Verlagerung der Perspektive, weg von der passiven Verwaltung von Schäden, die unweigerlich kommen werden,
hin zu etwas Aktivem.
Hin zu einem aktiven, wissenschaftlich fundierten Hüten der eigenen Lebensgrundlagen. Die Strategie verbindet naturwissenschaftliche Einsicht mit demokratischer Praxis
und stellt die Funktionsfähigkeit des lokalen Gesamtsystems über kurzfristige Einzelinteressen.
Genau. Es geht nicht mehr nur darum, Probleme zu managen, sondern darum, ein gesundes, widerstandsfähiges System zu kultivieren, das mit Schocks einfach besser umgehen kann. Und als letzte, provokante Frage für Sie zum Nachdenken, die sich direkt aus diesen Papieren ableitet. Die Autoren argumentieren, es geht nicht mehr darum, ob eine tiefgreifende Transformation kommt, sondern nur noch darum, wie wir sie gestalten. Selbstbestimmt und vorausschauend oder getrieben von den Ereignissen und unter Zwang.
Was würde es also für eine Gemeinschaft wirklich bedeuten, diese systemische Logik der Selbstregulation nicht nur auf die Natur, sondern auch auf die eigene Demokratie und Verwaltung anzuwenden?